Hallo zum Podcast Versicherung 360. Das ist der Podcast der Versicherungsfirma Leipzig. Mein Name ist Bärbel Büttner und in dieser Folge reden wir über Jungmaklerinnen und Jungmakler. Wir reden über deren Herausforderungen und Zukunftsperspektiven, denn die standen im Mittelpunkt von einer Studie, die wir gemeinsam mit Bearing Point und Coach Minetto durchgeführt haben. Und darüber spreche ich heute mit zwei Gästen, nämlich mit Stefan Busch. Den kenne ich über Progress Finanzplaner, da habe ich dich das erste Mal gesehen, Stefan. Und ja, inzwischen bist du auch Autor und Coach, weil das hat dir offensichtlich nicht gereicht mit dem Progress Finanzplaner. Aber es macht dir Spaß. Und genau, ja. Diane Ehrenberg steht heute neben mir, Leiterin bei uns des Themenfelds Vertrieb der Zukunft bei den Versicherungsfonds Leipzig. Hallo Stefan, hallo Diana.
Hallöchen Bärbel.
Hallo.
Ich hoffe, ihr seid fit und bereit am Montagmorgen für dieses Interview.
Wie ein Turnschuh.
Wir geben auf jeden Fall unser allerbestes.
Wir sind auf jeden Fall schon richtig schön montagsmäßig reingestartet. Aber jetzt sind wir in der Aufnahme und jetzt werden wir das hier durchziehen mit unserem Interview über die Studie zum Jungmakler 2025. Daran habt ihr nämlich beide mitgearbeitet. Was war denn eigentlich das Ziel der Studie?
Naja, zum einen wollten wir natürlich eine Antwort auf die großen Fragen finden, die jetzt gerade den persönlichen Vertrieb beschäftigen. Wir haben immer mehr steigende oder schrumpfende Vermittlerzahlen und bei allen Digitalisierungspotenzialen, die es da in Zukunft zu heben gibt, werden Versicherungen ja doch immer noch von Mensch zu Mensch verkauft oder gekauft. Und das wollten wir auch in den Fokus dieser Untersuchung stellen. Warum klappt's denn oder warum klappt's denn möglicherweise nicht? Denn man sollte sich ja zumindest auf den Nachwuchs fokussieren. Und das haben wir mit dieser Jungmaklerstudie an der Stelle auch gemacht.
Vollkommen korrekt. Ich möchte eins noch ergänzen. Vor allen Dingen auch wichtig, wird ja viel gesprochen und geschrieben über die Jungmakler, Maklerinnen-Generation. Was mir aufgefallen ist, dass über Dinge geschrieben und gesprochen wird, die irgendwie an den Jungmaklerinnen vorbeigeht. Ne? Man liest immer viel, die brauchen Vertriebsunterstützung, die brauchen jenes. Und unsere Motivation war eben auch mal, des Pudels Kern aufzuzeigen. Also wo drückt der Schuh denn wirklich bei unseren Jungmaklerinnen? Wo kann man denen wirklich helfen? Was sind die eigentlichen Schmerzen? Um da einfach auch mal den Marktteilnehmern die Möglichkeit zu geben, die uns Jungmaklerinnen helfen wollen, aufzuzeigen, wo sie denn helfen können.
Bevor wir jetzt gleich über die Studie an sich nochmal im Detail sprechen, wie zufrieden seid ihr denn jetzt so in Summe oder gab es irgendwie spannende Erkenntnisse? Könnt ihr da vorab schon ein bisschen was spoilern?
Genau, also auf jeden Fall sind wir ja super zufrieden mit den Ergebnissen der Studie. Wir haben immerhin eine Schnapszahl an Rückläufern erreicht. 111 Makler und Maklerinnen aus dem Jungmaklersegment haben uns hier Rede und Antwort gestanden und haben uns mit sehr vielen wertvollen Insights auch aus ihrem täglichen Doing einen Einblick gegeben, wo denn jetzt tatsächlich an der Stelle auch der Schuh drückt.
Ja, genau. Und da auch nochmal vielen Dank an alle, die an der Studie teilgenommen haben. War ja sehr umfangreich, musste man viele Fragen, nervige Fragen beantworten. Also von daher vielen Dank an euch da draußen. Es gab spannende Erkenntnisse. Was mich überrascht hat, ist eine große Bereitschaft, dass gerade auch die Maklerinnen wirklich auch Dinge erlernen wollen. Also die wollen unternehmerische Skills erlernen, das ist so ein großer Wunsch. Ne? Die sind alle als Top-Vertriebler in die Selbstständigkeit gegangen, stellen dann aber doch fest, mir fehlt es unternehmerisch an dem und dem Punkt. Auch das Thema Standards und Prozesse, was man jetzt eigentlich nicht von dieser sexy, coolen Zielgruppe erwartet, ist ein Riesenthema. Also da gibt es so ein paar Überraschungen, aber gehen wir ja gleich nochmal drauf ein.
Genau, und mich hat besonders auch überrascht, dass solche Themen wie Nachhaltigkeit oder Honorarberatung tatsächlich auch schon im Themenspektrum der Jungmakler angekommen sind. Also sie beschäftigen sich zum einen natürlich, das was Stefan gesagt hat, sehr viel mit dem Thema Unternehmertum. Was kann ich tun? Welche Skills brauche ich, um erfolgreich zu sein? Und blicken dann aber auch schon weiter, wie kann ich mein Geschäftsmodell, siehe Honorarberatung, eventuell verändern? Und was sind so Nachhaltigkeitsaspekte, die ich mit aufnehmen kann?
Da hast du jetzt schon ganz viel verraten, weil wir wollen halt über drei zentrale Punkte sprechen, die Studie so ergeben hat, nämlich zum einen eben Herausforderungen, du hast gerade schon gesagt, Unternehmertum. Wir wollen aber auch, Herausforderungen, Unternehmertum von den Jungmaklern und dann ist noch ein dritter Punkt, ihr habt auch so über Zukunftsperspektiven gesprochen und diskutiert in dieser Studie. Das sind so die drei Punkte, die wir haben, auf die wir jetzt detailliert in dem Interview noch eingehen und wir starten mal mit den Herausforderungen und da habe ich mir mal ein paar Zahlen rausgesucht. Die Studie, die nennt nämlich zum Beispiel steigende regulatorische Anforderungen als die größte Herausforderung mit 64,4%. Das ist jetzt, glaube ich, weniger überraschend, weil das ist, glaube ich, schon für relativ viele in der Versicherungsbranche herausfordernd. Könnt ihr da aber nochmal detailliert sagen, wo genau was den Maklerinnen und Maklern Bauchschmerzen bereitet?
Ja, also wenn man sich das Thema Unternehmertum bei jungen Maklern anschaut, dann merkt man eigentlich relativ schnell, dass hier einige Herausforderungen und Chancen eng auch miteinander zusammenhängen. Viele Jungmakler haben einfach nur begrenzte Ressourcen. Das heißt, sie müssen die Zeit, die sie zur Verfügung haben, A, um Kunden zu beraten, aber auf der anderen Seite auch, um ihre administrativen Aufgaben zu erledigen, die müssen sie eng managen. Und da müssen sie natürlich auch mit ihrer Energie sehr gut haushalten. Und deswegen ist Effizienz ein absolutes Muss. Ne? Standardisierte und digital unterstützte Beratungsprozesse sind da der Schlüssel, um den wachsenden regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden und trotzdem eben auf der anderen Seite auch noch genügend Zeit für die Kunden zu haben. Und ein weiterer spannender Punkt ist auch, dass viele Makler derzeit nur rund 14% ihrer Arbeitszeit für strategische Ausrichtung ihres Unternehmertums verwenden. Das ist relativ wenig, wenn man bedenkt, dass ein wichtiger Fokus eine langfristige Planung des Erfolges ausmacht. Und ich glaube, da liegt sehr viel Potenzial, wenn es gelingt, hier Routineaufgaben zu automatisieren oder gar auszulagern. Und wenn da natürlich auch eine gute Zuarbeit von den Kooperationspartnern, sprich von den Versicherern an der Stelle, mit realisiert werden kann. Ne? Und dann hat man wieder auch mehr Zeit für Strategie, Kundengewinnung und Markenbildung. Stefan, willst du ergänzen?
Du hast schon so viel Gutes und Richtiges gesagt. Ich würde nochmal dieses Buzzword Regulatorik abnehmen. Also vorweg, Regulatorik hat ihre Daseinsberechtigung und gerade mit Blick auf Verbraucherschutz verdammt wichtig. Und ich glaube, jetzt bin ich ja selber noch einer der jungen Makler. Ich glaube, wir als Branche haben auch viel dafür getan, dass die Regulatorik so ist, wie sie ist in den letzten 100 Jahren. Also von daher wichtig. Aber was ich teilweise feststelle, ist halt, dass die Regulatorik gerade bei den neuen innovativen Geschäftsmodellen der jungen Maklerinnen, wo man wirklich merkt, okay, die wollen spürbar was Positives gestalten, die wollen unserer Gesellschaft wirklich helfen, gerade das Thema finanzielle Bildung, so ein bisschen Sand ins Getriebe wirft. Also das hindert viele Maklerinnen wirklich daran, ihre eigentliche Mission und Vision zu verfolgen. Das ist ja das, was du gerade sagtest. Und teilweise eben auch so ein bisschen gefühlt die Autonomie der Unternehmerinnen ein bisschen eindampft. Also das ist ein Thema, worüber wir gerne in Zukunft mal reden sollten. Wofür ist Regulatorik da und wo macht sie vielleicht auch Innovation kaputt?
Die Regulatorik ist aber nicht das Einzige. Du hast gerade schon gesagt, dass sie gern für ihre Kundinnen und Kunden da sein wollen. Aber auch genau da steckt auch wieder die Herausforderung, weil der Studie hat gezeigt, dass auch gerade die stetige Verfügbarkeit, die jetzt Kundinnen und Kunden erwarten, natürlich herausfordernd ist. 64% nannten auch den Datenaustausch mit den Versicherern als Hürde. 85% bemängeln zu lange Wartezeiten. Wollt ihr dazu noch was sagen zu den Ergebnissen?
Sehr gern. Also da haben wir ja dann auch gleich unsere wertvollen Stimmen, unserer vier wunderbaren Maklerinnen, die das nochmal aus der Praxis darstellen. Also ich erlebe es, ich gehe jetzt einfach mal von meinem Alltag aus. Es ist schon schwierig, ne? Du stehst früh am Morgen auf, willst einfach deinen Mandantinnen helfen, willst sie aufklären, willst das Thema Altersvorsorge, Absicherung, biometrische Risiken ernst nehmen. Und dann musst du aber erstmal 500 Prozesse aufmachen, Versicherer erinnern, da nochmal nachhaken, da Fehler korrigieren, dort was machen, dort jenes machen. Also man kommt leider zu selten dazu, den Menschen zu helfen und ich habe das Gefühl, manchmal verwaltet man sich tot und ja, da können Versicherer was tun und ja, das Thema Maklerpool ist es das, was ich erlebt habe. Viele gehen zu Pools, weil es da einfach funktioniert. Die wollen das gar nicht, aber da funktioniert es. Da wird ihnen halt Arbeit abgenommen und das sind Themen, gerade an die Versicherer, darüber sollte man sprechen und darum kann man sich eigentlich kümmern, dass wir wieder zum Beraten kommen, weniger zum Verwalten.
Ja, tatsächlich würde ich da auch nochmal gern den Finger in die Wunde legen, denn mir ist in der Studie auch eines bewusst geworden, auch die Makler an sich haben natürlich noch eine ganze Menge Verbesserungspotenzial, denn die Studie zeigt eben nicht nur, auf welche Herausforderungen man in der Zusammenarbeit mit Versicherern hat, sondern eben auch, welche Herausforderungen man in seiner eigenen täglichen Arbeit hat. Und da deckt die Studie eben auf, dass nur ein Viertel komplett standardisiert arbeitet. Also wenn man denn dann mal Zeit für die Beratung hat, dann machen das eben nur 25% aller Makler wirklich standardisiert. Und genau da ist es eben auch wichtig, Effizienzen noch zu heben um die Beratungsqualität wirklich auch sicherzustellen. Denn das ist ja die große Aufgabe, der die Makler da auch nachkommen müssen. Und auf der anderen Seite sind wir wieder beim Thema Regulatorik. Die will es natürlich auch sehr gern.
Stefan, du hast gerade schon gesagt, wir haben ja noch ein paar Statements. Die hast du ganz fleißig eingeholt. Du hast eine Maklerin und drei Makler dazu bewegen können, uns ein Statement zu diesen ganzen Herausforderungen auch mal zu geben. In die hören wir gleich rein. Also erstmal vielen Dank dafür, dass du das gemacht hast. Und auch vielen Dank an Anja Klorius, Geschäftsführerin bei KV Optimal, Spezialistin für PKV. Bastian Bäumel, das ist der Lehrerprofi, der hat sich spezialisiert auf die finanziellen Bedürfnisse junger Lehrerinnen und Lehrer. Remi Gerstenberger von der Finanzstube, das ist ein Beratungsunternehmen für Immobilien, Versicherungen und Finanzen. Und Benedikt Deutsch, Gründer und Geschäftsführer vom Maklerunternehmen Clever Sichert. Habe ich das alles richtig ausgesprochen, ja, oder?
Perfekt, vier wunderbare Menschen.
Vier wunderbare Menschen, die in deinem engen Netzwerk, in deinem engen Bekanntenkreis sind und die da die uns ein Statement gegeben haben. Vielen Dank und wir hören jetzt gleich mal in die Herausforderung rein. Wir hören Bastian Bäume, Anja Klorius und Benedikt Deutsch.
Ja, ein herzliches Hallo in die Runde. Und lieber Stefan, danke an dich für die Einladung hier zum Podcast. Ja, Stefan, du hattest mich ja im Vorfeld darum gebeten, mir mal Gedanken zu machen, was denn so aktuell Herausforderungen sind für mich als jungen Makler. Und ich habe mir dazu Gedanken gemacht, aber möchte ein ganz aktuelles Beispiel bringen. Gestern hat meine Mitarbeiterin wieder Buchhaltung gemacht. Und dann hat sie einen Satz zu mir gesagt, Zitat, es könnte ja auch einfach sein. Und ja, es könnte einfach sein, wenn alle Versicherer es hinbekommen, Abrechnungen über ein BIPO-Postfach zur Verfügung zu stellen. Aber nein, es gibt halt immer noch ein paar Versicherer, die versenden dann Abrechnungen per Post. Es gibt ein paar Versicherer, die versenden Abrechnungen über irgendein Maklerportal, in das man sich natürlich auch erst mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung anmelden muss. Und es gibt ein paar Versicherer, die versenden die Abrechnungen ja per PDF, aber sie sind mit irgendeinem Passwort geschützt. Und das sind einfach Dinge, die halten im Prozess unglaublich auf. Und es nervt, auch wenn ich es delegiert habe, aber meine Mitarbeiterin, die sich darum kümmert, die könnte am Ende in der Zeit, wo sie eben den Brief einscannt, auch drei Abrechnungen buchen. Und das zieht sich in verschiedensten Prozessen, nicht nur bei den Abrechnungen, sondern auch, ja, es gibt im Jahr 2025 noch Krankenversicherer, die wollen einen Papierantrag sehen. Und ganz ehrlich, da bin ich raus. Das ist so weit weg von meiner Lebensrealität. Die bekommen von mir kein Geschäft.
Für uns ist eine wirklich große Herausforderung im Arbeitsalltag, würde ich als Geschäftsführerin sagen, dass ich wirklich viel Zeit mit dem Thema Steuerberater, Rechtsanwälte, IHK, Unfallkasse wirklich viel Zeit verbringe. Und ich würde vom Gefühl her sagen, dass das mit Sicherheit 30-35% meiner Arbeitszeit aufs gesamte Jahr verteilt ist. Und das erscheint mir in Ermangelung dessen, dass Beratung am Kunden nicht nur mehr Freude macht, sondern auch den Kunden einen größeren Nutzen bringt, einfach wirklich viel. Dafür, dass wir mit 15 Mitarbeitenden in Berlin eigentlich ja eher noch zu den kleinen Unternehmen zählen.
Was sind für mich die größten Herausforderungen als Jungmakler in meinem Arbeitsalltag? Eigentlich könnte man das relativ einfach zusammenfassen. Ich versuche es dann noch ein bisschen ausführlich zu machen. Die größte Herausforderung im Alltag ist eigentlich, dass ich inzwischen 70-80% der Zeit Sachen mache, die ich nicht gelernt habe und eigentlich auch nicht dem Titel Versicherungsvermittler gerecht werden. Da ganz vieles von dem, was jeden Tag gemacht werden muss, da damit zu tun hat, wie funktioniert Datenschutz? Brauche ich einen Datenschutzbeauftragten? Wie kriege ich eine Webseite ans Laufen? Wie habe ich eine Präsenz auf Social Media? Wie reguliere ich gemeinsam mit dem Kunden seine Schäden? Wie schaffe ich mir Prozesse? Wie werde ich sichtbar? Wie bleibe ich sichtbar? Und wie baue ich quasi alles darum, dass ich überhaupt Kunden am Tisch habe, die ich beraten kann? Ich glaube wirklich, inzwischen ein erfolgreicher Versicherungsmakler macht nicht mehr die Qualität am Tisch mit dem Kunde erfolgreich, sondern alles, was davor und danach passiert. Prozesse, After-Sales-Prozesse, Vorbereitung auf einen Termin und eben alles, was zum Unternehmertum dazugehört. Das ist aus meiner Sicht momentan das, was die größte Herausforderung im Alltag ist, weil es einfach die meisten von uns nicht gelernt haben, weil viele einfach Versicherungsmakler geworden sind, weil sie eine Idee hatten, weil sie verkaufen wollten, weil sie beraten wollten, weil sie mit Kunden zusammen sein wollten. Man macht aber im täglichen Doing viele andere Sachen.
Das fasst eigentlich das zusammen, was ihr bereits berichtet habt. Das sind ja eigentlich Probleme, die den Versicherern bekannt sind, oder? Aber warum wird denn da jetzt keine Abhilfe geschaffen? Warum wird das Problem nicht angegangen? Habt ihr da einen Grund für?
Na, wenn man so ein bisschen in die Vergangenheit schaut, dann war es ja ganz gut, dass sich da Pools als Digital Enabler für dieses Thema gebildet haben. Man war recht froh, dass jemand anders diese Herausforderungen gerade beim Thema Abstimmung, beim Thema administrative Aufgaben, Antragstellung etc., dass einem da jemand die Aufgaben abgenommen hat. Also ich spreche jetzt mal aus Versicherersicht. Hat dann irgendwann festgestellt, oh, jetzt verlieren wir aber die Schnittstelle zu unserem wichtigsten Klientel, nämlich zu den Maklern, und die Uhren zurückdrehen, die kann man nicht mehr so einfach. Und vielleicht hat man sich es auch zu bequem gemacht an der Stelle, um da Lösungen zu finden aus Versicherersicht. Weiß nicht, Stefan, wie siehst du das? Warum haben die Versicherer nicht nachgebessert und bleiben da in ihren Anforderungen so weit hinter denen, die Jungmakler eigentlich stellen?
Boah, es ist eine große Frage und dann kann man schwer auch alle über einen Kamm scheren. Ich habe ja nur bedingt Einblick in die Versicherer, ab und zu dürfen wir mal für die arbeiten. Was ich erlebe, also es gibt ja nur viele Initiativen auch für Jungmaklerinnen, wo wirklich auch eine Bemühung am Markt ist, gemeinsam mit den Jungmaklerinnen in den Dialog zu gehen. Aber genau, ich glaube, das ist das Thema. Ich erlebe manchmal so in den Elfenbeintürmen der Versicherer, da werden Ziele gesteckt, da wird versucht, Ziele zu erreichen. Es wird, wie ich schon eingangs gesagt, das war ja die Motivation der Studie. Es wird darüber gesprochen, was brauchen die jungen Vertrieblerinnen von heute. Aber am Ende muss man immer gucken, wer trifft die Entscheidung und wird wirklich auch mal in den Dialog mit den jungen Maklern gegangen. Und das ist, ich glaube, da ist so dieser Kommunikationskanal der Vertrieblerinnen zu den Versicherern, der ist völlig unterbrochen. Also da gibt es wirklich keinen Austausch oder kaum Austausch. Und ich glaube, sich einfach mal an den runden Tisch zu setzen und auszutauschen, hey, was sind deine Probleme, wie können wir dir helfen, wie läuft's, was läuft wirklich, das muss wieder Alltag werden. Und ich stelle manchmal fest in der Branche, wir reden jetzt mittlerweile über KI, geiles Thema, aber kriegen teilweise die einfachsten Dinge nicht gebacken, wo wir einfach sagen, okay, wir haben große Zukunftsthemen, es ist ein großer, schneller Wandel gerade, aber wirklich mal zu gucken, okay, wie läuft denn das, was wir eigentlich seit 20 Jahren machen? Und wenn wir dann teilweise auch da wieder aus meinem Alltag, wenn wir Nachbearbeitung kriegen und dann kriege ich irgendwelche wilden PDFs, die nicht mal beschreibbar sind, und das soll ich mir von Kunden einhören, wo ich mich dann an Adobe setze und die PDF erstmal beschreibbar machen muss. Und also das sind so Dinge, wo ich mir denke, hey, lasst uns mal bitte noch nicht über KI unbedingt immer reden. Lasst uns erstmal gucken, wirklich die Kleinigkeiten zu lösen. Ich weiß nicht, ich glaube, die eigentlichen Probleme kommen bei Versicherern nicht wirklich an. Das ist der Punkt.
Jetzt haben wir ganz viel über die Herausforderung gesprochen. Und die Anja und auch der Bastian sprachen beide das Unternehmertum an. Das war ja auch ein großer zweiter Punkt auf Anerkenntnissen, den ihr in dieser Studie mit hattet. Wo brauchen die Jungmaklerinnen und Makler denn beim Thema Unternehmertum Unterstützung? Wo hängt es denn da konkret?
Naja, grundsätzlich glaube ich, am Anfang geht es immer erstmal darum, welches Geschäftsmodell will ich denn überhaupt verfolgen? Bin ich Fullsortimenter? Will ich mich spezialisieren? Ich glaube, da hadern schon die meisten, Stefan. Wenn ich an unseren Workshop im Frühjahr denke, war das so eine große Frage. Ne? Nehme ich alles Geschäft, was mir irgendwie vor die Füße läuft, weil ich ertragsgetrieben oder Umsatz, in dem Sinne ja erstmal umsatzgetrieben bin, oder nutze ich wirklich von Anfang an die Chance, mich auf eine Zielgruppe zu spezialisieren? Und wenn man sich hier mal die Statements der Makler anschaut, die wir hier eingeholt haben, die sind ja schon ganz klar fokussiert und spezialisiert von ihrer Ausrichtung her. Und das ist aber, glaube ich, am Anfang eine schwere Frage, dann auch mal Kunden wegzuschicken. Wie siehst du das, Stefan?
Also wenn man guckt, wie kommt ein Jungmakler, eine Jungmaklerin in ihr Business rein? Ne? Viele kommen ja aus irgendwelchen, aus Strukturvertrieben, aus Vertrieben heraus, weil sie denken, okay, ich will das anders, ich will das besser machen. Denen fehlt halt so diese Grundlagen. Was ist deine Aufgabe als Unternehmer? Wer ist deine Zielgruppe? Was ist dein Auftrag? Warum tust du das? Also was ist dein eigentliches Warum? Was ist deine Vision? Welche Schmerzen löst du oder nimmst du deinen Kundinnen? Ne? Welchen Mehrwert schaffst du wirklich? Und das sind erstmal sehr banale, einfache Fragen, die wir alle kennen, aber die werden zu selten beantwortet. Da noch drauf aufzubauen, finde, eine gute Übung für alle Jungmaklerinnen ist diese Methode des Value Proposition Canvas, wo wir wirklich darauf eingehen, ne? Wer ist mein Kunde, welchen Schmerz hat der, welche Aufgaben hat der und wie kann ich mit einem Produkt genau das lösen? Es sind so Kleinigkeiten, ich denke, da können wir auch Jungmaklern oder heranwachsenden Generationen auch besser helfen. Weiteres Thema sind KPIs, nennen wir es Unternehmenskennziffern. Also ich in meinem Alltag messe alle Arbeitszeiten, das muss nicht jeder tun, das will auch nicht jeder tun, das ist auch verständlich, aber es geht ja los mit, wie viel Aufwand habe ich überhaupt, ne? Wie viel Aufwand geht in die Akquise, wie viel Aufwand stecke ich in Terminvor- und Nachbereitung, wie lange dauern Gespräche in der Zeit, womit verdiene ich Geld, in wie viel Prozent meiner Arbeitszeit verdiene ich Geld, was ist denn mein operativer Gewinn pro Stunde. Das sind so Zahlen, damit wird leider zu selten gearbeitet, weil damit kann ich mich selber matchen und vor allen Dingen auch die Entwicklung meines Geschäftsmodells wirklich an der Hand nicht von Gefühlen, ich fühle, das läuft gut oder ich habe da viele Anfragen, ich denke, das wird gut, sondern ich sehe es schwarz auf weiß. Also von daher, das Erlernen, wie arbeite ich mit Kennziffern, welche Kennziffern sind für so einen Vertrieb wichtig, ist auch eine Riesengap.
Ja, genau. Und wenn man sich mal die Zahlen anguckt, ich habe uns hier auch noch mal ein paar Zahlen aus der Studie rausgesucht.
Danke.
Stefan, du hast sie nicht auswendig gelernt, aber ich habe sie zumindest mal mitgebracht, weil ich kenne sie auch noch nicht auswendig. 80% der jungen Makler empfinden gerade diesen wachsenden Aufwand als große Belastung. Das Thema Administration, fehlende standardisierte Prozesse, fehlende digitale Tools, die einen da auch unterstützen können, das sehen viele als große Herausforderung. Und auf der anderen Seite ist ihnen aber auch klar, dass das ein Erfolgsfaktor für die Zukunft sein wird. Also du musst dich standardisieren, du brauchst digitale Tools, die dir helfen. Gleichzeitig sehen die jungen Makler die Digitalisierung eben nicht nur als Herausforderung, sondern vor allem als Chance. Moderne Technologien wie Maklerverwaltungsprogramme oder KI-gestützte Analysen oder automatisierte Workflows, die sollen den Maklern eben genau dabei helfen, dass sie mehr Zeit für ihre Beratung und für die Bestandsverwaltung haben und das Ganze eben wesentlich effizienter an der Stelle gestalten können. Großes Thema ist eben auch das Thema Honorarberatung. Da habe ich das auch mal ein paar Zahlen mitgebracht. Beratung, Coaching und Honorarberatung. Rund 77% der Befragten sehen auch hier ein großes Potenzial, um sich weiterzuentwickeln. Genau, das letzte ja. Thema, was ich noch mitgebracht habe, ist eben das Thema Nachhaltigkeit. Haben wir, glaube ich, auch noch nicht ausreichend drüber gesprochen. Aber zumindest mal ein Viertel der Jungmakler sagen beim Thema Nachhaltigkeit, dass das schon fest in ihrem Unternehmenskonzept verankert ist. Da geht es nicht nur eben um Bäume pflanzen, sondern Thema Nachhaltigkeit ist eben auch das, ein Geschäftsmodell zu entwickeln, was eben auch auf Langfristigkeit angesetzt ist und was eben auch den Kunden helfen soll, langfristig ihre Finanz- und Vermögensfragen an der Stelle zu klären.
Ja. Möchte ich nochmal meinen Senf dazu geben. Also gerade, ne, welche Zielgruppe haben junge Versicherungsmaklerinnen, junge Kundinnen, ne? Und was bewegt, ne, Generation Y, Z und so weiter? Es ist eben gerade dieses, ich will nicht mehr den klassischen Vertrieb gegen Provision, wo ich schnell über den Tisch gezogen werde, sondern ich will Dinge verstehen, ich will eine Aufklärung und ja, ich bin bereit, Geld zu bezahlen. Und das ist natürlich eine große Stimme in den jungen Generationen und dementsprechend werden die jungen Makler auch mit diesem Thema konfrontiert und brauchen Antworten. Selbiges das Thema Nachhaltigkeit. Das ist ja jetzt kein Thema, was nur die jungen Generationen betrifft, aber da ist es ja sehr stark vertreten und auch das aus meinem Alltag. Wir beraten das Thema jetzt seit 2019 und erklären es. Wir wurden halt gefragt von unseren Mandanten, ja, aber und wo ist denn jetzt das Thema Nachhaltigkeit bei meiner Altersvorsorge? Was kann ich denn eigentlich tun? Und auch da braucht's Antworten. Und das haben die jungen Versicherungsmakler auch noch auf den Tisch, sich mit diesen Megatrends, mit diesen wichtigen Themen zu beschäftigen. Viele machen es schon sehr gut, aber da kann man auch noch tun.
Wir haben auch wieder die jungen Maklerinnen und Maklern gefragt, was sie sich denn wünschen würden, wo sie vielleicht auch Unterstützung, wo sie sich über Unterstützung freuen würden. Das geht auch nochmal auf das Thema ein. Da werden wir sicherlich gleich nochmal ein paar Punkte hören. Wir hören gleich die Statements von Bastian Bäumel, Anja Glorius und Remi Gerstenberger.
Ja, was wünschen wir uns für Unterstützung von den Versicherern? Zunächst mal so die Basics hinzubekommen, wie BIPRO-Daten, GDV-Daten, aber am Ende auch ein funktionierendes Service-Level. Weil wir gehen raus und sagen unseren Kundinnen und Kunden, du kannst innerhalb von 24 Stunden mit einer Antwort von uns rechnen. Und dann haben wir aber auf der anderen Seite mit manchen Versicherern zu tun, wo wir auf eine einfache Vertragsänderung 1, 2, teilweise 3 Monate warten müssen. Mal noch eine andere Idee, wie uns die Versicherer weiterhelfen können. Wenn wir Maklerinnen und Makler bessere Unternehmerinnen und Unternehmer werden. Das heißt also, wenn wir in der Lage sind, ein erfolgreiches Unternehmen zu führen, dann haben auch die Versicherer mit uns mehr Erfolg. Das heißt also, wenn jetzt mehr Energie von Seiten des Versicherers reingesteckt wird in Coaching, in Ausbildung, und zwar nicht nur zu Produktwissen, sondern auch zu dem ganzen Unternehmertum allgemein, dann ist uns damit viel mehr geholfen, als wenn wir das dritte Mal hören, wie toll doch das neue Produkt vom Versicherer ist.
Für die Überbürokratisierung als Problemstellung hatte ich natürlich ja keinen Wunsch als Unterstützung an Versicherer, weil ich ehrlicherweise sagen muss, dass ich die Problemstellungen, vor denen sich Versicherer einfach sehen in den nächsten Jahren, so groß empfinde, dass es mir persönlich lieber wäre, dass die an ihren eigenen Problemen mal arbeiten. Nur das Thema irgendwie Erreichbarkeit, Mitarbeiter finden, qualifizierte Mitarbeiter, das Ganze digitalisieren, ein bisschen smarter und schmaler machen. Was wir in der PKV manchmal erleben, wie lange wir auf Risikovoranfragen warten müssen und wie viele Menschen dazwischen damit beschäftigt sind, uns zu erklären, dass wir warten müssen oder noch eine Rückfrage oder bei Leistungsabrechnung, dass wir nochmal zwischengeschaltet sind, was unsere Kunden angeht, nochmal nachzufassen, weil es eben doch länger als 6 Wochen dauert. Also wie viele Menschen in der Kette der Versicherer durch Rückstände damit beschäftigt sind, einfach nur Kommunikations zu betreiben, erscheint uns völlig irrsinnig.
Die Unterstützung, die wir uns von den Versicherern wünschen, das ist auch eine sehr gute Frage. Auf jeden Fall eine bessere Digitalisierung. Die BIPRO-Schnittstellen müssen laufen, Erinnerungen an Dokumente, nicht einfach nur irgendwas in irgendein Postfach schmeißen und liegen lassen und nach, keine Ahnung, wie vielen Tagen löschen, gerne mal eine Erinnerung. Oder halt einfach es hinbekommen, dass alles in einen Kanal läuft. Das wäre vielleicht gut. Wir brauchen ordentliche Prozesse, schnelle Prozesse, eine ordentliche Risikovoranfrage. Gerne auch einen Ansprechpartner und Ansprechpartnerin, wenn die sich auch wirklich kümmern. Das, ich glaube, kurze Wege, schnelle Prozesse, das ist, glaube ich, das, was wir uns wünschen, inklusive einer guten Digitalisierung.
Kennt ihr einen Versicherer, der hier vielleicht schon ein bisschen auf die Maklerinnen und Makler zugeht und denen vielleicht an der einen oder anderen Stelle unter die Arme greift?
Da kann der Stefan ja nochmal nach konkreten Namen ein bisschen überlegen, aber grundsätzlich erleben wir gerade so ein bisschen Renaissance beim Thema generell Vertriebspartnerbetreuung, während es in der Vergangenheit aufgrund des steigenden Kostendrucks ja eher so war, dass man da an Betreuern sowohl im Ausschließlichkeitsvertrieb, aber eben auch im Maklervertrieb eingespart hat, entdeckt man jetzt, ja, man muss sich natürlich um diese Zielgruppe wieder kümmern, sonst macht es jemand anders. Aber die Skills und die Anforderungen, die man an die Maklerbetreuer stellt, die haben sich natürlich gewandelt, weil es geht eben nicht mehr nur, ich habe das schönste, tollste Produkt und das möchte ich dir an der Stelle gerne mal vorstellen, sondern es geht tatsächlich darum, welche Skills brauchen die Jungmakler. Und da sind wir wieder beim Thema Unternehmertum. Also die Jungmakler fordern ganz andere Unterstützungsmaßnahmen, als das vielleicht noch vor 10, 20 Jahren gewesen ist. Und Stefan, dir fällt jetzt vielleicht auch das ein oder andere Beispiel ein, wo dir das schon widerfahren ist als Makler.
Also es, also muss man wirklich jetzt auch mal die Versicherer loben. Also da sind schon viele Bemühungen da. Da sind auch viele offene Ohren da, Probleme aufzunehmen, zu verarbeiten und Lösungen zu platzieren. Ich würde jetzt einfach mal aus der Hüfte 3 Beispiele nennen, wo ich wirklich feststelle, dass eben auch dieses ich lerne oder bringe unternehmerische Skills in den Markt. Einerseits haben wir die Allianz Makler Akademie als Weiterbildungseinrichtung, die ja da wirklich sehr interessante Weiterbildungsangebote auch schafft für Maklerinnen. Wir haben zum Beispiel eine Bayerische mit Pangea Live im Hintergrund, die ja mit ihrem Bootcamp da ja auch die Makler zusammentrommeln und dann wirklich auch ein bisschen mehr unternehmerische Skills beibringen, aber auch ne, auch so dieses Thema Balance, Work-Life-Balance und so weiter. Und ja, wir haben auch die LV 1871, die ja mit der Initiative Coach Minetto ja auch in den Markt geht und sagt, okay, wir wollen Maklerinnen unterstützen, ihrer Verantwortung da gerecht zu werden und denen auch unternehmerische Skills beizubringen. Also das sind mal nur 3 Beispiele, aber es gibt viele weitere.
Und Stefan, jetzt muss ich mal fragen, obwohl ich ja eigentlich nicht der Interviewer des Podcasts bin, aber erlebst du denn noch diese klassischen, wir trommeln jetzt alle Makler zusammen und machen eine Produktschulung, erlebst du diese Seminare-Einladung auch noch?
Ja, und zu häufig. Und ich erlebe es auch noch, dass irgendwelche Maklerbetreuerinnen, und das hat jetzt nichts mit geringer Wertschätzung zu tun, aber es ist schon relativ anstrengend, dass Maklerbetreuer Kontakt mit dir aufnehmen, LinkedIn, E-Mail, was auch immer, und können wir uns mal zusammensetzen und ich will doch nur, und dann kriegst du halt einfach nur die Highlights der was auch immer Versicherung, wo ich mir denke, boah, nee, damit macht ihr mehr kaputt, als dass ihr wirklich was Gutes tut am Markt. Das gibt's noch und in meinen Augen zu häufig. Aber Produktschulungen sind ja auch wichtig, ne? Bloß dieses Maklerbetreuerin X, Maklerbetreuerin Y, und da wirst du ständig, dann ist dein E-Mail-Postfach voll. Also da gibt es, glaube ich, bessere Wege.
Genau, die Studie hat ja auch gezeigt, Entlastung statt Belastung wird gefordert.
Wir kommen zum dritten und letzten Punkt, über den wir heute noch sprechen wollen, nämlich über die Zukunftsperspektiven. Was habt ihr denn da herausgefunden?
Also ein ganz klarer Trend, den wir in der Studie beobachten konnten, ist das wachsende Premium-Segment. Also junge Makler sehen hier echt ein großes Potenzial, sich darauf auch zu fokussieren im Bereich der persönlichen Beratung, wo eben individuelle und ganzheitliche Betreuung gefragt ist. Und gerade in diesem Segment können Makler eben ihre volle Expertise auch mit einbringen und sich auch für die Zukunft, und wir hatten ja über das Thema Nachhaltigkeit auch gesprochen, sich als vertrauensvolle Partner positionieren. Dann das Thema Honorarberatung hat man ja schon ganz oft angesprochen. Ne? Das sehen auch viele als zukunftsweisend, dass man eben nicht nur das eine Geschäftsmodell verfolgt, sondern wirklich schaut, wie kann ich mich hier noch besser positionieren. Allerdings zeigt eben die Studie auch, dass fast 40% der Befragten bisher noch keine praktische Erfahrung mit dem Thema Honorarberatung gesammelt haben. Das bedeutet eben, ja, das Potenzial wird erkannt, aber auf der anderen Seite hat man da noch eine ganze Menge Entwicklungsbedarf, und das wäre ja auch wieder eine gute Stelle, wo sich eben Versicherer auch als Skill-Entwickler mit positionieren können. Denn als Chance wird es auf jeden Fall gesehen. Und parallel dazu gibt es ja neben dem Premium-Segment eben auch diesen sogenannten Massenmarkt, ne, der vor allem durch digitale Schnittstellen, Self-Service-Angebote und automatisierte Prozesse geprägt ist. Und hier werden eben auch von den Maklern viele standardisierte Produkte über digitale Kanäle angeboten werden. Und da braucht es eben auch eine Exzellenz der Versicherer, dann eben auch mit den richtigen Prozessen an der Stelle zu glänzen. Ne? Also da schlägt Prozess wirklich Produkt. Das hatten wir ja auch in den Interviews gehört, dass man sich eben von den Versicherern abwendet, die eben ihre Prozesse nicht im Griff haben.
Ja, kann ich nur zustimmen. Also gerade dieses Premium-Segment, ne? Also ich glaube, das Thema Beratung versus Vertrieb, ne? Ich erlebe es, dass viele Privatkunden, ich gehe jetzt einfach nur auf die Privatkundinnen ein, mehr das Thema, ich will beraten werden, ich will aufgeklärt werden, ich will befähigt werden, und dementsprechend so diese klassischen Vertriebsmodelle, provokant gesagt, anhauen, umhauen, abhauen, nicht mehr lange da sein werden. Das heißt, wenn ich den Ansprüchen, wir haben einen Wertewandel, den haben wir schon immer, aber wenn ich den Ansprüchen meiner Zielgruppe gerecht werden möchte, komme ich nicht mehr umhin, den Fokus auf die Beratung zu legen, aufzuklären, da natürlich eine Spezialisierung zu haben, eine klare Zielgruppe auch zu haben. Eine Folge kann eine Honorarberatung sein. Honorarberatung ist nicht das Ziel, das ist eine Folge von. Also von daher das Premium-Segment, du hast es angesprochen. Und natürlich wird es schnelllebiger, ne, das ganze Thema digitale Lösung meinen Mandantinnen anzubieten. Es ist immer die Frage, muss ich das als Makler tun oder kann ich das über Partner tun, über Dienstleister, die es am Markt gibt? Aber das sind die großen Themen. Und ich glaube, jeder junge Makler, junge Maklerin sollte sich fragen, okay, was ist meine Rolle, was ist mein Auftrag in der Zukunft, wer will ich sein, wo will ich Mehrwerte platzieren, welche Probleme will ich lösen und dementsprechend dann auch das Geschäftsmodell daran auszurichten. Und das ist die Herausforderung gerade am Markt.
Wachsendes Premium-Segment, Honorarberatung und eben die Digitalisierung am Ende, die auch vielleicht auch für den Massenmarkt für einfache zu lösende Versicherungsprodukte geht, das sind so die drei zentralen Punkte, die ich hier mitgenommen habe. Wir kommen auch schon zum Schluss. Und da möchte ich von euch beiden mal wissen, was ist denn euer wichtigster Ratschlag, basierend auf den Erkenntnissen der Studie, an einen jungen Makler oder eine junge Maklerin, wenn die jetzt ihr Business starten? Was würdet ihr denn raten? Willst du mal anfangen, Stefan?
Eieieiei. Natürlich, sehr gern. Ich hatte es gerade schon angesprochen, also was mir immer wichtig ist, glaube, dass wir Maklerinnen in jeder Sekunde greifen, was ist eigentlich unsere Verantwortung? Also welche Verantwortung haben wir gegenüber unserem Privatkunden, und jetzt nicht anfangen aufgrund einer gewissen Dynamik und KI und wir müssen Umsatz schreiben, aber Provisionen werden gedeckelt und jetzt müssen wir ja aber das und so weiter, sondern was wollen wir unseren Kunden geben, welche Probleme wollen wir lösen, wie ernsthaft können wir sie wirklich lösen? Das sollten wir nie vergessen. Und ich gehe immer gerne auf diese normative Ebene. Das wurde mir im Studium eingeprügelt. Was ist mein Warum? Wem will ich helfen? Welche Probleme möchte ich lösen? Wie möchte ich sie lösen? Und ich glaube, das Geld verdienen, das funktioniert, wenn ich wirkliche Probleme in der Gesellschaft löse. Also von daher sehr bei sich selber zu bleiben, sich nicht von irgendwelchen Trends und so weiter da aus der Ruhe bringen zu lassen. Und du musst jetzt unbedingt, du musst jetzt hier KI und dann musst du dies und dann musst du jenes, sondern wirklich der Kern des Business muss funktionieren und ja, die Chancen definitiv auch mitnehmen, nutzen und sich auch nicht vor neuen Themen wie Nachhaltigkeit, Honorarberatung und was es alles Wunderbares gibt, verschließen.
Du Stefan, da habe ich noch eine Frage. Du bist ja direkt nach dem Studium, hast du dich ja selbstständig gemacht?
Ja.
Richtig? Hast du vielleicht noch einen richtig schönen Fail, den du teilen willst, wo du sagst, das ist uns passiert, ganz frisch vom Studium, als wir uns selbstständig gemacht haben und das kann man eigentlich super leicht verhindern?
Ich sag's mal so, wir haben zu viel auf andere gehört und waren zu selten bei uns in den ersten 2 Jahren. Also wir haben dann, ne, Maklerbetreuerinnen, Versicherer und so weiter, diese, das müsst ihr tun und so müsst ihr das tun und dann müsst ihr das und so wird erfolgreich und so kriegst du Reichweite auf Social Media und wenn du das tust, dann hast du das und morgen hast du die Millionen. Und wir haben, irgendwann haben wir vergessen, was wollen wir eigentlich, was wollen wir eigentlich am Markt bewegen und deswegen sehr bei sich selber bleiben und in welcher Rolle fühle ich mich wohl und was kann ich wirklich und so dieses Ganze, du musst YouTube machen, dann hast du Reichweite und damit akquirierst du Kunden, anzunehmen, aber bitte zu hinterfragen und wirklich zu schauen, ob das zu einem passt. Bleibt bei euch.
Diana, hast du noch was zu ergänzen?
Ja, ich würde mal sagen, ich kann Stefan da nur zustimmen. Auf der einen Seite natürlich, bleib bei dir selber, sei authentisch. Was ist dein Fokus? Was sind deine Kernkompetenzen? Aber auf der anderen Seite will ich den Spannungsbogen noch mal so ein bisschen aufmachen. Natürlich auch immer schauen, was passiert rechts und links. Also vernetzt euch unbedingt. Lernt von den Lernkurven anderer, hört den anderen gut zu. Ne? Welche Fehler hat Stefan gemacht? Was kann man möglicherweise vermeiden? Also das finde ich auch sehr, sehr wichtig und das merkt man auch. Die Communities wachsen, gerade unter Jungmaklern. Und das ist, glaube ich, auch eine schöne Entwicklung, die wir da feststellen können, dass man eben versucht, sich gegenseitig zu befruchten. Wir haben genügend Kunden da. Das haben wir an der Stelle noch nicht erwähnt, ne? Wir haben aber eher zu viele Kunden da. Das heißt, hier muss niemand Angst haben, dass man sich gegenseitig die Kunden wegmacht und oder wegnimmt an der Stelle. Und zum Schluss möchte ich auch noch einen wichtigen Hinweis an die Versicherer geben. Hört zu, sprecht mit den Jungmaklern. Was sind deren Herausforderungen? Übergebt die Schnittstelle zu den Vertriebspartnern, nicht anderen Playern am Markt, zumindest nicht 100%, sondern versucht ja immer im regen Austausch zu bleiben. Was sind deren Herausforderungen? Und dann herauszufinden, was ist gerade der Engpass, wo ihr möglicherweise eure Lösungen als Versicherer anbieten könnt. Und Stefan hat es ja schon gesagt, es geht nicht um Produkt. Es geht vielmehr um Prozess. Es geht vielmehr um Skillentwicklung. Und da brauchen sie einfach Hilfe, weil sie mit ihrem Kerngeschäft natürlich auch sehr stark zeitlich schon eingebunden sind. Das haben ja viele gesagt, na, 80% sind eben ja durch die administrativen Aufgaben schon so stark eingebunden, dass sie sowieso das Gefühl haben, zu wenig Zeit für die Beratung zu haben. Und da können, glaube ich, Versicherer sehr, sehr gut ansetzen, denn Prozesse, Standardisierung, da sind wir, glaube ich, als Versicherungsbranche sehr gut unterwegs und das dürfte doch keine große Herausforderung sein, das jetzt eben auch für die jungen Makler in die richtigen Bahnen zu lenken.
Korrekt.
Mit Stefan Busch und Diana Ehrenberg habe ich über die Herausforderungen und Zukunftsperspektiven junger Maklerinnen und Makler gesprochen, hier beim Podcast Versicherung 360. Vielen Dank an Diana und vielen Dank an Stefan. Schön, dass ihr dabei wart.
Ja, vielen, vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Hat Spaß gemacht.
Vielen Dank, genau.
Und damit sage ich erstmal Dankeschön an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal, zur nächsten Folge bei Versicherung 360. Der Podcast Versicherung 360 ist ein Podcast der Versicherungsfonds Leipzig. Redaktion und Moderation hatte ich, Bärbe Büttner. Die Produktion liegt in den fähigen Händen von Marc Valenta.